Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Die Corona-Krise hat uns ja alle mehr oder minder im Griff. Und jetzt gibt es natürlich bestimmte Sachen, die man klären muss, die man vielleicht nicht als erstes gleich weiß. Und jetzt hat die Woche der Herr Schäfer von der Firma Atlas, der sich ja mit dem Thema Versicherung speziell für die Bewachungsbranche gut auskennt und der auch schon bei mir im Podcast war, dazu ein paar Sachen zusammengestellt. Und da wollen wir jetzt heute drüber reden. Hallo, Herr Schäfer.
Ja, Herr Zitzmann, guten Tag.
So, Sie haben so ein Papier zusammengestellt für den Bundesverband mittelständischer Sicherheitsunternehmen. Das würde ich jetzt gerne als Grundlage für unser Gespräch nehmen, das einfach mal so ein bisschen aufklären, was denn jetzt alles so schief gehen könnte, wenn man beim Corona irgendwie nicht so richtig aufpasst jetzt, als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer.
Also ich muss ein Wort vorneweg schicken. Sie als Anwalt wissen das natürlich, wir dürfen keine Rechtsberatung machen. Also insoweit ist alles, was wir jetzt hier besprechen, ist natürlich unverbindlich und muss im Einzelfall immer geprüft werden. Aber gleichwohl ist es natürlich so, dass wir Anfragen von unseren Kunden aus dem ganzen Bundesgebiet bekommen, die sich ähneln, die teilweise auch neue Aspekte bringen, die ich in diesem Thesenpapier einfach mal zusammengefasst habe. Das entwickelt sich auch permanent weiter, weil natürlich die Lage sich auch permanent ändert. Also insoweit, was sind jetzt typische Fragestellungen, die für Sicherheitsdienstleister relevant sind? Es gibt ein Thema, ich fange mal gleich mit einem etwas komplizierteren Thema an. Es geht natürlich um die Zurechenbarkeit von zum Beispiel Betriebsschließungen oder auch von Desinfektionsmaßnahmen bei einem Auftraggeber infolge eines positiv getesteten Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes. Das ist etwas, woran man nicht sofort denkt, aber das ist dennoch juristisch und tatsächlich auch ganz interessant. Das Szenario ist also folgendes: Ein Mitarbeiter verrichtet seinen Sicherheitsdienst, Objektschutz in der Liegenschaft des Auftraggebers, meldet sich dann während der Schicht oder am nächsten Tag krank und der Auftraggeber bekommt das mit, dass das an Corona liegt und sagt, oho, jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt muss mein gesamtes Werk desinfiziert werden, nämlich überall, alle Türklinken, alles das, was der Mann angefasst hatte. Ja. Das kann er natürlich machen, aber das heißt, natürlich möchte er das Geld dafür ersetzt bekommen haben von dem Sicherheitsdienstleister, der ihm ja diesen vermeintlichen Schaden beigefügt hat oder zugefügt hat. Und das sind konkrete Fragestellungen, das sind konkrete Fälle, die tatsächlich uns von Kunden auch so vorgelegt wurden. Jetzt ist es so, es fehlt hier, ich nehme mal einen wesentlichen Punkt schon mal des Ergebnisses vorneweg, es fehlt hier an der Zurechenbarkeit. Das ist tatsächlich genau das Problem und ich gehe noch eine Stufe weiter. Es fehlt hier an der Kenntnis, an der positiven Kenntnis des Auftraggebers von der tatsächlichen Krankheit des Mitarbeiters. Und an der Stelle, jetzt für Pragmatiker gesprochen, bricht der Anspruch an sich schon zusammen. Der Auftraggeber hat eine Situation, fühlt sich geschädigt durch den Mitarbeiter des Dienstleisters. Der Auftragnehmer, also das Sicherheitsunternehmen, wäre tatsächlich bei einer schuldhaften Herbeiführung durch den Mitarbeiter auch verantwortlich dafür, wenn es schuldhaft wäre. Aber es scheitert an zwei Punkten. Erstens mal ist es nicht schuldhaft, denn dass jemand krank wird und das auch in den Räumen des Auftraggebers oder einige Zeit später merkt, das ist normal, das ist per se nicht schuldhaft. Und das Zweite ist die Zurechenbarkeit, also das heißt, diese Notwendigkeit der Desinfektion kann aus vielen Fällen resultieren, muss nicht zwangsläufig aufgrund diesen Mitarbeiter resultieren und deshalb kann man das nicht eins zu eins an den Sicherheitsdienstleister weiter belasten. Letzter Punkt in dem Zusammenhang, und zwar weshalb sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes krank meldet, wird der Auftraggeber praktisch nie rechtssicher erfahren, denn schon der Auftragnehmer, also das Sicherheitsunternehmen, wird in vielen Fällen nicht genau wissen, warum sein Mitarbeiter krank ist. Ein Dritter, der in diesem Vertragsverhältnis keine Rolle spielt, nämlich der Auftraggeber, wird es schlicht überhaupt nicht rechtssicher wissen und Rechtssicherheit ist hier erforderlich, damit überhaupt ein Anspruch hergeleitet werden könnte. Allein, dass es heißt, der Müller sagt zum Meier und der Meier sagt zum Auftraggeber, der Müller war wohl krank und hat Corona. Oh Gott, das hat mit Rechtssicherheit nichts zu tun. Darauf kann man keinen Schadenersatzanspruch begründen.
Genau. Also um es mal zusammenzufassen, der Auftraggeber müsste genau wissen, dass Corona vorlag, was er wahrscheinlich nicht wissen kann, und überhaupt einen Anspruch gegen den Auftragnehmer, sprich das Sicherheitsunternehmen, zu haben, müsste das Sicherheitsunternehmen das wissen und den Arbeitnehmer trotzdem bewusst dorthin schicken.
Genau. Das heißt, es müsste tatsächlich ein schuldhaftes Handeln vorliegen. Jetzt kommen wir zum Anfang dieser Überlegung. Also das heißt, wenn ich als Auftragnehmer, als Sicherheitsunternehmen, wenn ich dort einen Mitarbeiter habe, der krank ist, der mit 39 Fieber vor mir steht und sagt, Chef, mir geht's nicht gut, und ich sage, komm, stell dich nicht so an, jetzt geh mal dahin, ich habe sonst niemanden, was soll ich denn machen? Und ich schicke einen fiebrigen, kranken Mitarbeiter in den Standort hinein. Dann ist tatsächlich zumindest die Chance gegeben, im Zuge einer späteren juristischen Auseinandersetzung zu behaupten, dass es hier eine schuldhafte Herbeiführung eines Schadens geben könnte. Heißt ganz klar formuliert als Handlungsanweisung für die Unternehmen, sobald ein Mitarbeiter krank ist, sofort freistellen, sobald auch nur die Spur einer Chance besteht, dass er Corona haben könnte, sofort aus dem Verkehr ziehen, sofort einstellen, nicht mehr einsetzen, dann ist man in jedem Fall auf Nummer sicher.
Gut. Nächste Frage, die hatte ich in meiner Folge neulich auch schon diskutiert, und zwar war die Überlegung, setze ich jetzt vielleicht Mitarbeiter ein, die nicht qualifiziert sind? Und ich habe es damals auf die Schiene besprochen, dass zum einen natürlich mit der Gewerbeaufsicht ein Problem geben könnte, wenn ich unqualifizierte Mitarbeiter ohne 34a einsetze. Das zweite ist, wenn dem Mitarbeiter was passiert, Stichwort Unfall, gesetzliche Unfallversicherung. Aber auch die Versicherungsseite ist natürlich eine ganz entscheidende in dem Bereich.
Also hier gibt es tatsächlich ein großes Themenfeld, denn ich mache es mal ganz konkret. Ich hatte gestern Nachmittag mit einem großen Kunden von uns zu tun. Der hat gesagt, seine Industrie- und Handelskammer macht keine Unterrichtungen mehr. Das heißt, er kann keine neuen Mitarbeiter mehr qualifizieren, weil er den Nachweis schlicht nicht bekommt. Daraufhin hat er gesagt, lieber Auftraggeber, ich setze jetzt auch nicht unterrichtete Mitarbeiter an, hat das Ordnungsamt davon informiert, hat proaktiv also gesagt, liebes Ordnungsamt, da die IHK keine Mitarbeiter mehr qualifiziert, setze ich jetzt unqualifizierte Mitarbeiter ein. Das ist rechtlich mit Sicherheit, wenn man jetzt mal ganz sauber drauf schaut, angreifbar, aber es ist aus der Not geboren, eine praktikable Situation, und jedes Unternehmen muss entscheiden, ob es diesen Weg geht. Ich empfehle auf alle Fälle, wenn man diesen Weg geht, und der wird, denke ich mal, mit zunehmender Ausbreitung der Seuche, wird das immer zwangsläufiger, dass man nicht qualifizierte Mitarbeiter, nicht freigegebene Mitarbeiter einsetzt. Ich will noch gar nicht vom Bewacherregister reden. Wenn man das also tut, dann sollte man das offensiv den Behörden mitteilen und sagen, hör zu, ich mache das. Und dann liegt der Ball nämlich bei der Behörde, die eigentlich sagen müsste, ja okay, und ich untersage dir das. Und wenn die Behörde das nicht tut, dann wird es im Nachhinein nicht unmöglich, das kann man rechtssicher nicht sagen, aber es wird sicherlich schwierig zu sagen, du hast etwas gemacht, liebes Unternehmen, was du nicht hättest tun sollen. Denn man hat den Behörden Gelegenheit gegeben, darauf zu reagieren. Und wenn die Auftraggeber davon ebenfalls informiert sind, dann sollte man eine relativ hohe Rechtssicherheit haben an der Stelle.
Gut, also auch hier wieder zusammengefasst.
Bitte. Nein, ich will ergänzen, vielleicht noch einen Satz sagen. Und zwar, es gibt tatsächlich ganz interessante Entwicklungen. Ich fand das auch spannend. Wir haben mitbekommen, also nicht wir, sondern wir alle haben mitbekommen, dass es jetzt ja durchaus eine Boom-Situation bei Sicherheitsdienstleistern gibt, dass also Sicherheitsdienstleister sich vor Anfragen teilweise nicht retten können, Stichwort Krankenhäuser, Supermärkte, das ist eine echte neue Sonderkonjunktur. Und ich habe gestern mit einem Unternehmen gesprochen, das hat mir gesagt, naja, also wir nennen das jetzt Personenleitverkehrsregelung. Was wir dort machen. Wir setzen die Mitarbeiter als Personenleitverkehrsregler ein, und damit wird quasi betreten wir rechtliches Grauland, denn natürlich üben diese Mitarbeiter wahrscheinlich Hausrechte aus, was sofort in einen kritischen Bereich hineingehen würde. Aber wenn man jetzt sagt, okay, der ist eigentlich wie so eine Art Verkehrsschild und macht keine Hausrechte, dann komme ich tatsächlich auch um die Unterweisung herum. Also dann kann ich das natürlich auch so machen, was dann wieder eine spannende Lösung ist, finde ich.
Ja, Also um neu zusammenzufassen, wir haben es eingangs gesagt, es ist keine Rechtsberatung. Jeder muss es natürlich für sich selber entscheiden. Man sollte A, den Auftraggeber informieren, damit der weiß, dass ich unqualifizierte Mitarbeiter einsetze. Ich sollte die entsprechende Behörde einsetzen. Aber, und wie gesagt, deswegen wäre ich auch da ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt eine Spedition habe und alle meine Fahrer haben Corona und ich nehme jetzt 5 Leute von der Straße, die keinen LKW-Führerschein haben und sage zur Behörde, also ich setze jetzt hier 5 Leute ohne LKW-Führerschein ein. Ob das funktioniert, mag ich zu bezweifeln. Aber
da gebe ich Ihnen recht. Da gebe ich Ihnen recht, aber da würde ich dann die Situation im Sicherheitsgewerbe schon ein bisschen anders sehen. Ich glaube schon, dass man für die Tätigkeiten es gibt viele Tätigkeiten, die keine besondere Qualifikation bedürfen. Mhm. Und diese schöne Personenleitverkehrsregelung in Supermärkten, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Da muss einfach nur jemand stehen, der guckt, der aufpasst und freundliche Hinweise gibt. Dafür braucht man keine Unterrichtung, dafür braucht man auch keine geprüfte Werkschutzfachkraft und so weiter.
Also wenn es eine Nicht-Bewachungstätigkeit ist, brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist völlig klar. Wenn es eine Bewachungstätigkeit wäre, Zugangskontrolle, zum Beispiel dürfen ja hier in Bayern Supermärkten nur 20 Leute gleichzeitig ran etc., dann meine ich, denke ich, ist wieder eine andere Situation.
Ja, ich gebe Ihnen recht, es ist schwierig, die Zeit wird es zeigen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, in dieser Situation, in der wir alle noch nicht gewesen sind, sind pragmatische Lösungen gefragt. Und wir brauchen uns, wie gesagt, ich habe eben schon das Stichwort Bewacherregister gesagt, wir brauchen uns darüber gar nicht zu unterhalten, wenn schon vor Corona maximal 50% aller im Sicherheitsgewerbe eingesetzten Mitarbeiter überhaupt legal registriert im Bewachungsregister sind, dann kommt es jetzt auf einen weiteren Verstoß bei der Zulassung, glaube ich, auch nicht mehr an in dieser Krisensituation.
Definitiv nicht an, genau. So, was ist jetzt der Fall, wenn ich jetzt zu viele Aufträge annehme und ich habe nicht mehr genug Personal, ich kann einen Auftrag nicht mehr bedienen?
Also es gibt zwei Möglichkeiten oder im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, weshalb Aufträge eigentlich im Moment nicht richtig abgearbeitet werden. Das eine ist der Annahmeverzug, das andere ist der Lieferverzug. Der Annahmeverzug besteht darin, dass der Auftraggeber sagt, ich habe zwar mit dir eine Leistung vereinbart, aber ich will sie jetzt nicht mehr, denn ich mache mein Werk zu. Meine Erfahrung ist aus den letzten Tagen, das trifft ganz massiv die Reinigungsbranche, weil die Reinigungsobjekte, die Objekte der Auftraggeber schlicht geschlossen werden, der Betrieb runtergefahren wird und, und. Und in dem Moment gibt es zwar natürlich eine Grundlage, dass Sie sagen können, lieber Auftraggeber, das ist ja schön, dass du das runterfährst, aber gleichwohl habe ich einen Anspruch auf Entgeltzahlung. Das wird viele Unternehmen in ganz große Schwierigkeiten bringen. Das wird auch noch zu vielen Rechtsstreitigkeiten führen. Da bin ich mir absolut sicher. Im Bereich Sicherheit ist es etwas anders. Die Unternehmen, die tatsächlich im Bereich der Objektsicherheit tätig sind, sind im Moment nach meiner Wahrnehmung relativ wenig betroffen. Es gibt Dienste, die zurückgefahren werden, ja, aber auch Liegenschaften, die nicht mehr aktiv genutzt werden, müssen bewacht werden. Also das heißt, wir haben ein zweigeteiltes Bild bei unseren Kunden. Reinigung geht es perspektivisch schlecht, Sicherheit geht es, ich sag mal, vielleicht stabil mit einigen Ausschlägen nach oben und unten. Und insoweit, wenn ich jetzt also Sicherheitsmitarbeiter anbiete und der Auftraggeber ruft die nicht ab, dann ist das erstmal auch wieder Annahmeverzug und den Anspruch könnte ich klageweise geltend machen. Die Frage ist, wie viel von insolventen Auftraggebern dann noch übrig bleibt. Denn das ist natürlich eine krisenhafte Situation. Ich muss in jedem Fall dem Auftraggeber sehr schnell ein Signal geben. Pass mal auf, ich kann zum Beispiel, das war ja Ihre Frage genau, ich kann bestimmte Leistungen nicht erbringen, weil ich 50% meiner Mitarbeiter im Krankenstand habe. Man muss dem Auftraggeber die Chance geben, seine eigene Sicherheit wieder selber zu regeln. Denn die Situation ist so, dass der Auftraggeber im Prinzip jeden dorthin stellen kann, um Sicherheitsleistungen für seine eigene Liegenschaft zu erbringen. Wir beide könnten unsere Frauen am Eingangstor positionieren. Wir könnten sonst irgendetwas vereinbaren, denn es gibt für mich selber, wie ich meine Liegenschaft schütze, überhaupt keine Vorgaben. Ja. Es sei denn, es hat was mit Waffen oder sonstigen Dingen zu tun, aber es gibt keine Vorgabe, wie ich mein Objekt schütze. Das heißt, ich kann sagen, liebe Studenten der Universität Köln, ich brauche 50 von euch und ihr macht eine Menschenkette um mein Grundstück herum. So, das könnte ich machen, wenn ich wollte. Darf ich?
Brauche
ich
keine ohne Bezahlung. Gesetze. Ohne Bezahlung.
Leide ich einfach. Ja. Oh, theoretisch sogar ohne Bezahlung. Also ob da der Mindestlohn gilt, keine Ahnung. Aber alle Fälle, ich kann meine Objekte sichern, wie ich will. Und dafür muss ich aber als Dienstleister, der nicht liefern kann, dem Auftraggeber die Chance geben, das auch zu tun. Und damit muss ich ihm signalisieren, pass auf, ich kann es nicht liefern, kümmere dich selber drum. Das kann zu Schadenersatzansprüchen führen. Ich will das jetzt nicht verkomplizieren, aber letztendlich, es gibt die Möglichkeit eines Schadenersatzanspruches und da muss man dann im Einzelfall drauf schauen, denn natürlich werden vertragliche Regelungen dann einseitig nicht eingehalten. Da muss man nun genau gucken.
Ja, ist natürlich auch eine Frage, wenn ich jetzt meinen Auftraggeber zwinge zu zahlen und möchte nach Corona mit ihm weiterarbeiten, ist die Frage, ob der dann noch so begeistert ist, wenn ich ihm jetzt dann entgegenkomme. Aber wie gesagt, das ist jetzt mehr so eine Soft-Regelung, die man dann da eben treffen müsste. Wie schaut es jetzt umgekehrt aus, wenn, Stichwort Veranstaltung nicht stattfinden, ich hätte das Personal und der Veranstalter sagt es ab, beziehungsweise muss absagen, weil der Gesetzgeber so vorgibt?
Also wenn es eine Regelung, also wenn es eine behördliche Absage gibt, und das dürfte mittlerweile in vielen Fällen der Fall sein, dann kann man das mit guter Wahrscheinlichkeit als höhere Gewalt definieren, was dann zu einer veränderten Vertragssituation führt. Das heißt, der Vertrag würde wegen höherer Gewalt schlicht an der Stelle nicht erfüllt. Der Auftraggeber wäre dann auch nicht schadenersatzpflichtig und wäre auch nicht in Annahmeverzug.
Okay, gut. Also das heißt, dann würde ich als Sicherheitsunternehmen auf dem Schaden in Anführungszeichen sitzen bleiben. Da gibt es natürlich auch keine Versicherungsmöglichkeit dagegen.
Es gibt tatsächlich keine Versicherungsmöglichkeit dagegen. Ich würde auf dem Schaden sitzen bleiben. Deshalb ist es bei den Veranstaltungsdiensten auch tatsächlich etwas schwierig, weil die das natürlich anders geplant haben, ihr Jahr durchgeplant haben und da sind sie in guter Gemeinschaft mit Caterern, mit Messebauern, mit allen möglichen, die eine Rolle spielen. Wir haben gestern mitbekommen, dass der BDSW die Teilnehmer der Security abgesagt hat. Ja. Das werden viele andere genauso tun. Das bedeutet, Security, obwohl sie erst Ende September, es wird nicht stattfinden, ist meine Prognose, ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, ist von gestern und wenn also die Messebauer jetzt nicht beauftragt werden, werden keine Stände gebaut und dann gibt es keine Messe, so einfach ist das.
Ja,
definitiv. Wird jetzt, keiner, der jetzt noch keinen Stand hat, es gibt ja auch die Zweitverwender sozusagen, aber keiner, der noch keinen Stand hat, wird ernsthaft einen Messestand in Auftrag geben, denn das ist ein viel zu großes finanzielles Risiko.
Definitiv. Ja, Herr Schäfer, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, wo Sie sagen, das sollten wir vielleicht auch noch kurz diskutieren?
Haben wir. Wir haben noch konkrete Einsparmaßnahmen und noch eine Problematik vergessen, was direkt mit Versicherungen zu tun hat. Also zum einen, was immer hilft in solchen Situationen, sind Fahrzeugstilllegungen. Das geht relativ schnell. Das heißt, ich kann die Fahrzeuge abmelden und bin dann taggenau aus der Verpflichtung raus, den Versicherungsbeitrag und die Steuer zu zahlen. Mhm. Das ist etwas, was Unternehmen nutzen. Das sollten die Unternehmen auch noch viel mehr nutzen, denn das ist eine relativ einfache Einsparmöglichkeit. Das zweite Thema ist das Thema der Vermögensschäden. Ich hätte es vorhin noch anbringen wollen, aber es ist mir so wichtig, dass ich am Schluss nochmal ansprechen möchte. Im Bereich der Sicherheitsdienstleister reden wir regelmäßig von zwei Vermögensschadendeckungssummen. Das eine ist die große, auf die jeder schaut. Das sind 500.000, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, was auch immer. Diese Summe ist inhaltsleer. Ich mache es mal ganz kurz, könnte ich noch in Ruhe begründen, aber an der Stelle nur mal so viel. Die ist inhaltsleer, da steht eine hohe Summe, da ist keine Deckung dahinter, weil der Bereich der Schäden aus erbrachten Arbeiten und geleisteten Tätigkeiten ausgeschlossen ist. Mit anderen Worten, da stehen 5 Millionen vielleicht, aber es ist null Versicherungsschutz dahinter. Das andere Thema ist, wenn ich aber mit Vermögensschäden konfrontiert werde, also heißt, ich komme auf das Desinfektionsbeispiel zurück. Das ist ein Vermögensschaden. Wenn der Auftraggeber desinfiziert und mir 10.000 Euro in Rechnung stellt, habe ich einen Vermögensschaden. Wenn ich aber nur diese Nullnummer vorne weg habe, dann falle ich auf den Bereich gemäß § 14 Bewachungsverordnung zurück und dann rede ich von 12.500 Euro Versicherungssumme für Vermögensschäden. Die sehe ich oft gar nicht, weil die so klein sind, dass die irgendwo im Kleingedruckten stehen. Das ist aber die Summe, wo der Versicherer diesen Ausschluss für geleistete Arbeiten nicht bringen kann. Heißt mit anderen Worten, für Laien verständlich formuliert, wir haben eine Millionensumme ohne Versicherungsschutz, und wir haben 12.500 Euro mit Versicherungsschutz. Diese 12.500 Euro natürlich bei weitem nicht ausreichen. Das liegt auf der Hand. Und dass es hier an dieser Stelle sowohl von der knappen Decke der Versicherungssumme Probleme geben wird bei vielen Unternehmen, aber auch, dass es Auseinandersetzungen darüber geben wird, wenn Unternehmen, wenn Versicherer mit solchen Schadenersatzansprüchen konfrontiert werden, liegt auch auf der Hand. Ich will Ihnen nur mal eine Hausnummer sagen, ganz aktuell von heute. Die AXA in Deutschland als der größte Versicherer für Sicherheitsunternehmen in Deutschland redet von einer geschätzten Gesamtschadenhöhe von ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Das heißt nicht für die Sicherheitswirtschaft, sondern das heißt für AXA in Deutschland 1,5 Milliarden Euro. Und dass da natürlich der Versicherer versuchen wird, nach Möglichkeit jeden Schaden, wo auch immer es geht, nicht zu bezahlen, das hat was mit Existenz zu tun. Und aus diesem Grund, ich sage es ganz klar, diese 12.500 Euro, die man oft so gar nicht sieht, die Mindestversicherungssumme, das ist eine Position, die sollte unbedingt erhöht werden. Das ist kein Problem, das kann man machen. Es macht nur keiner, weil ja jeder auf diese Millionensumme vorne wegschaut, die vollkommen inhaltsleer ist. Also es geht darum, aus den 12.500, 250.000, 500.000 zu machen, irgendetwas. Das kostet Geld, aber das ist gut angelegtes Geld, weil man sich als Unternehmen dann entsprechend schützen kann.
Aber natürlich nicht im Nachhinein, geht natürlich nur für die Zukunft.
Ja, das heißt, wenn man es heute macht, ist die Zukunft morgen.
Alles klar. Ja, Herr Schäfer, herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir werden wieder verlinken. Falls jemand noch Rückfragen oder was hat, kann er sich natürlich gerne an Sie wenden. Ansonsten wünsche ich weiterhin gutes Gelingen, auch trotz Corona-Krise. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Danke sehr. Tschüss.
Tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.